Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Moin, heute gibt's wieder einen Podcast zum Thema Landaussichten. Heute mit mir, mit Marika Buskeppeleit zum Thema, hey, was machen eigentlich Regionalagenturen? Und heute diskutiere ich gleich mit zwei spannenden Menschen, nämlich mit Dirk Lürsen und mit Hubertus Winterberg. Mögt ihr euch beide mal kurz vorstellen für diejenigen, ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Dirk, magst du beginnen?
Sehr gerne. Moin Marika, moin Hubertus. Ja, mein Name ist Dirk Lürsen. Ich bin seit 11 Jahren Geschäftsführer der Wachstumsregion Ems-Achse. Das ist ja ein Regionalbündnis, eine Agentur, wie man das nennen möchte, im Nordwesten Deutschlands, in Niedersachsen, Ostfriesland, Emsland, Grafschaft Bentheim. Und ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler, Historiker, 49 Jahre alt und lebe hier in Papenburg.
Ja, wunderbar. Hubertus, magst du weitermachen?
Ja, da schließe ich mich gerne an und guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hubertus Winterberg. Ich bin, 53 bin ich und bin Geschäftsführer der Südwestfalen-Agentur in Olpe, ansässig in Nordrhein-Westfalen, unsere Gesellschaft 2008 gegründet. Wir haben 5 Kreise, die damals auch das Kind aus der Taufe gehoben haben. Mittlerweile einen 6. Gesellschafter seit gut 10 Jahren und knapp 400 Unternehmen unterstützen unsere Struktur, weil wir in 2 Feldern arbeiten. Zum einen mal die Frage, wie können wir über unsere Region sprechen, sie stark auch in der Kommunikation darstellen und natürlich, wie können wir unsere Region besser machen. Und seit 2005 bin ich Geschäftsführer, seit 2008 in der Gesellschaft. Bin von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler, Diplomkaufmann und habe mich in meinem Studium mit dem Thema Regionalmarketing befasst.
Es scheint ja dann gut zu passen und vor allen Dingen auch gut zu laufen, denn ihr seid ja ziemlich bekannt, ihr beide zumindest. Gibt es da von diesen Regionalagenturen eigentlich noch mehr oder ist es so eine ganz besondere Idee gewesen in den beiden Regionen?
Da gibt es einige in ganz unterschiedliche Organisationsformen, so wie wir als e.V. oder eben als GmbH, teilweise eben mit starker kommunaler Beteiligung, teilweise wirtschaftlich getrieben. Und wir sind da in einem ganz guten Austausch. Wir hatten ein Projekt, das nannte sich strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen. Ein bisschen sperrig. Wir haben mal gesagt, starke Regionen. Geht ja auch immer um die Frage des Marketings für ländliche Räume. Und wir haben in diesem Verbund und das Projekt, das ist ja das Schöne, wie wir kennen das ja alle, nach 3 Jahren endet dann sowas offiziell, aber wir haben da die klare Absicht, das fortzusetzen. Da sind die Kollegen aus Südwestfalen drin mit Hubertus, da sind aber auch die Allgäuer drin oder Nordthüringen, um nur ein paar zu nennen. Und wir merken zunehmend, dass eben auch andere Regionen sich auf den Weg machen. Ich nehme jetzt mal die Saalewirtschaft e.V. Den Kolleginnen und Kollegen dort haben wir einen sehr guten Austausch. Und dieser Austausch, glaube ich, das macht es auch nochmal sehr spannend, dass man ja guckt, was machen die Kolleginnen und Kollegen gut, aber auch, und das ist ja immer die größte Form des Vertrauensbeweises der Zusammenarbeit, was läuft schief, was läuft nicht so gut. Und auch da haben wir in der Zeit ein gutes Miteinander erreicht.
Ja, sonst kann man ja auch kaum voneinander lernen, ne, wenn man nicht auch das bespricht.
Ich glaube, wenn ich ergänzen darf, das Besondere ist schon, dass wir nicht klassischerweise wie ein Landkreis agieren, sondern Landkreis- oder kreisübergreifend. Und dann in unserem Fall oder bei euch ja auch, Dirk, sehr interaktiv auch mit der Frage der Wirtschaft, sodass man alle Problemlagen rausarbeitet. Und da sind wir schon, glaube ich, an den Dingen, um die es eigentlich auch geht. Die Herausforderungen sind nicht eindimensional. Wenn ich von Fachkräftesicherung rede, dann diskutieren wir gerade bei uns in der Region über die Frage von Wohnqualitäten. Nicht nur die Frage, habe ich überhaupt Wohnraum und zu welchem Preis, sondern wie möchten junge Menschen wohnen, wenn sie denn vielleicht nach einer gewissen Zeit in einer Metropole zurück in ihre Region kommen wollen.
Das scheint mir also, wenn ich das richtig interpretiere, auch so ein bisschen mehr Wohlfühlpaket auch zu sein, als das, was beispielsweise Verwaltungen in den Landkreisen, Landkreisverwaltungen anbieten können. Ich erinnere mich, ich habe mal ein Praktikum beim Landkreis Emsland gemacht. Da gab es ein Amt für Regionalentwicklung. Gibt es solche Ämter noch und arbeitet ihr auch mit denen zusammen?
Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit bei uns. Wir nennen das immer mit allen relevanten Akteuren. Ich glaube, das macht auch den Charme aus. Mit den Kammern, mit den Wirtschaftsförderungen, bei denen zum Beispiel jetzt beim Thema Fachkräfte sogenannte Welcome Center oder Fachkräfte-Servicestellen gemeinsam angesiedelt sind. Wir vermarkten die nach außen gemeinsam und jeder Landkreis, jede Kommune hat dann eben entsprechend nochmal so ein Angebot. Zu den Partnern gehören dann aber auch Arbeitsagenturen, bis hin in unseren regionalen Fachkräftebündnissen, dann die Sozialpartner, sprich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Und es geht aber natürlich über das hinaus, was klassische Verwaltungsaufgabe ist. Da sind ja unsere Kommunen mehr oder weniger gut aufgestellt. Das, was wir machen, ist eben, glaube ich, nochmal so diese Frage Marketing, die Frage Vernetzung, das, was Hubertus angesprochen hat, ganz wichtig, mit den Unternehmen gemeinsam aus was zu machen. Und ein wesentlicher Erfolg unserer Aktivitäten, egal jetzt an welcher Stelle, überall, wo Wirtschaft mitmacht, ist ja, dass wir mehr machen können, weil eben die Wirtschaft Geld gibt. Und jetzt will ich keinem zu nahe treten, aber ich glaube, wenn eine Kommune aufruft dazu, Mensch, wir machen jetzt mal eine Kampagne für die Region oder eine Kammer macht das, dann kommt häufig von Unternehmen, Moment mal, dafür zahle ich doch Gewerbesteuer oder meine Kammerbeiträge. Warum soll ich jetzt noch extra was machen? Und unsere Freiwilligenverbünde sind da, glaube ich, einfach nochmal in der Lage, das Potenzial, was unsere Betriebe ja zweifelsohne haben, noch besser zu bündeln.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das, was unsere Arbeit ausmacht oder auch unsere Verantwortung, wie wir uns sehen, wir müssen immer vordenken. Also wir sehen uns als Vordenker, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass man sich nicht zu wichtig nehmen muss. So wie Dirk gesagt hat, wir schaffen das nur gemeinsam und wir können mit Ideen vorangehen, sie auskonzipieren, aber wir müssen immer sehen und das ist, glaube ich, das Wesentlichste, mit der notwendigen, ja, ich sag mal Demut oder mit der notwendigen Haltung auch rangehen, dass man weiß, ich bin jetzt nicht der große Zampano und alle tun das, was ich will, sondern ich habe sozusagen das Vertrauen der Region und das muss man sich erarbeiten. Glaubwürdigkeit ist da für mich so ein Hauptbegriff dafür. Das muss man sich erarbeiten und auf Strecke zahlt sich das Ganze dann aus. Aber auch nur, wenn man aus sich selber heraus, aus seiner Struktur und mit dem ganzen Team dahinter immer wieder den nächsten Schritt denkt in die Richtung Zukunft und auch neue Ideen nach vorn bringt. Denn das wird schon von uns erwartet.
Also auch immer so ein bisschen Think Tank sein.
Das liegt dann in unserer Natur, unserer Strukturen auch, ja.
Und das ist natürlich auch Think Tank. Also wir haben selber tatsächlich ja das ist ein sehr spannendes Projekt jetzt, was wir auch verlängern wollen. Unsere sogenannte Projektfabrik, die tatsächlich wie ein Think Tank funktioniert und für die Region auch tätig ist. Da sitzen eben Menschen, die nicht mit dem klassischen Tagesgeschäft vollgepackt sind, wie wir das in allen anderen Organisationen und Strukturen dann ja immer noch kennen. Der zweite Aspekt ist aber grundsätzlich Fluch und Segen dieser Projekte. Zweijährige Förderung, dreijährige Förderung, ist aber ja auch, dass ich mich permanent neu erfinden muss. Ich kann ja nicht einfach mal sagen, Mensch, das mache ich jetzt 10 Jahre und dann gucke ich mal, wie es läuft. Klar setzen wir die Dinge, wie unser Projekt, das ich eben genannt habe, in einer Region, wenn es erfolgreich ist, fort. Das heißt ja nicht, dass wir es kappen. Aber am Ende muss ich immer für eine neue Förderung auch wieder neue Gedanken und Ideen einbringen. Und insofern ist das eben Fluch und Segen, in dem Fall der Segen, dass ich ja immer wieder neue Ideen, innovative Ideen einbringen muss und auch immer wieder, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, was Hubertus gesagt hat, auch wieder alle Partner mitnehmen muss. Häufig reden wir von einer Allianz der Willigen. Ne? Also wir rennen jetzt auch nicht mehr jedem hinterher, aber die wesentlichen, wichtigen Player mitzunehmen, das ist immer eine spannende Aufgabe in der Region.
Und vielleicht sehen die ja auch Erfolg in diesem ganzen Bündnis und dieser Agenturtätigkeit und kommen dann hinterher nochmal dazu, weil sie sehen, das macht Sinn, ne?
Ja, genau. Also ich sehe auch eine große Verantwortung dabei, die politische Ebene. Egal, ob wir jetzt von den Abgeordneten einer Region sprechen, von Landräten oder Kreistagsmitgliedern oder auf der kommunalen Ebene. Diesen auch ein gutes Gefühl zu geben, weil letztendlich werden wir auch von ihnen alimentiert und wir brauchen sie in unserem Netzwerk. Und das ist genau das Spannungsfeld zwischen nach vorn gehen und die anderen nicht vergessen, sie mitnehmen, gleichzeitig die eigenen Gedanken zu ihren werden lassen, sich aber auch selber immer wieder zu reflektieren mit der Frage, wohin will die Region denn insgesamt gehen? Das ist schon spannend und da braucht man an mancher Stelle auch ein gutes Stück Diplomatie.
Ja, und vielleicht auch manchmal einen langen Atem, richtig?
Manchmal auch ein dickes Fell.
Genau. Ich sitze ja jetzt hier in Berlin und ihr sitzt in den ländlichen Räumen, in den Regionen vor Ort. Spielt denn Berlin für euch in der Politik auch eine Rolle? Oder spielt sich das mehr in den Landkreisen und vielleicht auf Landesebene ab?
Ich sehe das absolut so, Marika. Und darüber diskutieren wir, Dirk und du und ich und andere ja auch schon länger. Die Frage, mit welchem Narrativ werden ländliche Räume versehen? Das ist, so empfinde ich es und so denken es auch viele bei uns in der Region, ist ein Kernproblem. Gerade wenn wir von ländlichen Räumen reden, so wie bei uns, einer der stärksten Industrieregion Nordrhein-Westfalens, was man aus Berliner Brille möglicherweise gar nicht so sieht. Und dann die Frage, welche Bedeutung haben Infrastrukturentscheidungen, welche Bedeutung haben insgesamt Berichterstattungen über ländliche Räume. Da müssen wir sehen, dass nicht alle ländlichen Räume gleich sind. Wir müssen sie in ihren Potenzialen und in ihren Werthaltungen auch so darstellen. Aber wir müssen da gemeinsam dafür sorgen, da sind wir, glaube ich, noch lange nicht durch das dicke Brett durch. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass erstmal Erkenntnis da ist. Und das ist die Wechselwirkung, was Dirk auch meinte. Das schafft man in Kooperation. Und deshalb muss aus meinem Empfinden auch der Einstieg in die Kooperation starke Region, das kann nur der erste Schritt gewesen sein. Wir müssen auf allen Ebenen ein ganz anderes Bild und ganz andere Sprache über ländliche Räume in die Köpfe bekommen.
Ja, und wir reden ja beim Marketing immer von Zielgruppen. Und ich glaube, bei diesem Thema müssen wir auch schauen, wer ist dort unsere primäre Zielgruppe. Politik ist häufig noch in der Lage zu unterscheiden, dass es nicht den ländlichen Raum gibt, sondern ländliche Räume. Und dass wir, wenn wir von Urbanisierung reden, vielleicht auch mal realistisch sehen müssen. Wir haben nicht so ganz viele große urbane Zentren in Deutschland. Da haben wir auch zu sehr die deutsche Brille auf, dass wir immer meinen, jede Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern ist irgendwie urbanes Zentrum. Aber die große Herausforderung ist aus unserer Sicht unsere erste Zielgruppe ein Stück weit auch die Ministerialbürokratie, die Verwaltung und ähnliche, die nämlich häufig, ich sag mal, in Berlin aufgewachsen sind oder in Hamburg, Köln, München und dann dort eben tätig sind, also keinerlei Erfahrung haben. Der Landtagsabgeordnete oder die Bundestagsabgeordnete aus dem ländlichen Raum ist ja Fürsprecher auch dafür. Die muss man besser vernetzen noch, das glaube ich. Auch das ist ein Thema, was uns umtreibt. Aber diejenigen, die wirklich keinen Blick haben für die ländlichen Räume und das, da gibt es genug Beispiele, wo eben, und wir wissen ja, wie viele Gesetze entstehen, die werden auch in der Ministerialbürokratie nach vorne gebracht. Und wenn da dann eben nur die städtische Perspektive kommt, dann haben wir hier erhebliche Probleme. Und ich glaube, deswegen spielt Berlin natürlich für uns eine Rolle. Unsere Landeshauptstadt Hannover auch in Niedersachsen, bis hin natürlich aber auch Brüssel. Auch da gibt es Menschen, glaube ich, in Brüssel, die noch nicht im ländlichen Raum gelebt haben.
Ich glaube, das gilt auch für diejenigen, die über ländliche Räume schreiben. Ohne dass ich das jetzt blöde oder abwertend meine, denn das ist dann auch unsere Aufgabe, zum Beispiel Journalisten, Medienvertretern auch durch direkte Erfahrungen oder beste Beispiele zu zeigen, wie ländlicher Raum auch sein kann.
Ihr habt mir ja schon für mich jetzt mal ganz viele Stichworte gegeben, also Narrative viel, das Thema Marketing viel und authentische Berichterstattung viel. Wir haben uns jetzt ein neues Projekt auf den Tisch gelegt. Genau da wollen wir mal rangehen, nämlich die Begrifflichkeiten überprüfen und schauen, ob man die Regionen, die ländlichen Räume auch mit anderen Begriffen ein Bild geben kann, damit auch das Verständnis ein bisschen gerade gerückt wird. Ne? Dann oft wird ja so diese Opferhaltung oder diese Strukturschwach oder Entleerung, das sind ja so Begriffe, die beißen sich ja in den Menschen im Kopf schnell fest, die sowieso erstmal per se nicht den besten Eindruck von den ländlichen Räumen haben und sagen, da ist das langweilig und da ist nichts los.
Ich glaube, Marika, darüber müssen wir auch reden. Es ist nicht nur die Wahrnehmung Dritter, sondern auch die Frage, wenn ich ein Fremdbild verändern will, dann muss ich auch ein eigenes Bild von mir haben. Das heißt auch, wie definieren wir uns selber? Sagen wir sind irgendwo hinter den Metropolen oder sagen wir sind eine Alternative für Lebensentwürfe, die auch hochinteressant sein können? Ja, das heißt, das beginnt auch bei uns in den Regionen oder in den ländlichen Räumen selber, dass wir uns nicht verstecken, sondern bewusst, nicht überselbstbewusst, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein auch nach vorn gehen.
Da sind wir wieder bei der Diskussion um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, ne? Und welche individuelle Einschätzung dafür wichtig ist, um zu sagen, ja, ich fühle mich gleichwertig. Das ist für mich genauso wertvoll oder wertvoller, als das in der Stadt mir bietet.
Und ich glaube auch nochmal diese Eigenhaltung, das, was Hubertus angesprochen hat, was du aber auch angesprochen hast, Marika, wie präsentieren wir uns? Das sind, man muss mal sich viele Broschüren über ländliche Räume auch anschauen. Gibt ja gerne mal Veröffentlichungen von Landkreisen und Ähnlichem. Natürlich auch als Wirtschaftsstandort, aber häufig wird dann doch wieder das Kulturelle, das Touristische nach vorne gestellt. Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Und wir sind hier bei uns in der Region zum Beispiel in Gesprächen, wie können wir auch industrielle Tourismusdestinationen, Meyerwerft ist natürlich so ein super Beispiel, aber da gibt es ja auch weitere nach vorne stellen, damit die Menschen einfach intern und extern merken, es gibt hier noch mehr als viel Weite, manchmal Sonne und viel Strand. Und ich glaube, dann geht es auch um die Frage, wie wir uns dann, erinnere an die Grüne Woche in der Halle Lust aufs Land, wie wir uns da häufig dann doch klischeehaft darstellen als ländliche Räume. Anstatt eben auch mal cool rüberzukommen, modern und innovativ rüberzukommen und stattdessen wieder doch mit der Folklore-Gruppe dann dort auftreten. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir diese Folklore, das Traditionelle bewahren, erhalten, nach vorne auch ein Stück weit stellen. Aber wenn wir uns nur darauf definieren lassen, dann machen wir einen Riesenfehler, weil wie wollen wir wegkommen von diesem Klischee?
Ja, denn ländliche Räume sind ja in ganz vielen Fällen auch Hochleistungsregionen. Ich habe ja hier die besten Beispiele vor mir sitzen und der gesamte Mittelstand, die Hidden Champions, das ist ja alles, sind ja alles Bilder, die man gut nach vorne transportieren könnte. Wir haben eben schon mal über Berlin gesprochen und ich weiß ja auch, dass ihr richtig Lust habt, auch in Berlin eine starke Stimme zu haben. Und wir haben schon mal über eine Botschaft ländliche Räume gesprochen zum Beispiel. Wenn ihr mal für ein Jahr das Mandat bekommen könntet, würdet in der Bundespolitik zum Thema ländliche Entwicklung mitzumischen, was wäre für euch wirklich ein Herzensanliegen und sagen, ja, da müssen wir ran, da will ich ran. Das wäre mein Ding, da möchte ich was machen.
Ich glaube, ein Punkt wäre, dass wir mehr Rotation haben oder Erfahrungsräume für die Mitarbeitenden in den Ministerien, in den Behörden. Tatsächlich Stagen mal ein halbes Jahr raus aufs Land. Und nicht 4 Wochen, sondern wirklich mal wie in so einem Referendariat oder wie auch immer, das eben auf dem Land zu verbringen, um einfach diesen Erfahrungswert zu haben. Gerne auch ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort, um zwei ländliche Räume mal kennenzulernen, weil wir haben eben eine Vielfalt. Raus aus Berlin, um wirklich zu erleben, wie Deutschland ist. Wir sind ein Flächenland an den allermeisten Teilen und das wäre mir ein Herzensanliegen dann.
Ich glaube, wir müssen auch eine strukturelle Antwort geben. Was ich so wahrnehme, vielleicht teilt ihr das auch, es wird sehr viel Geld gegeben für Projekte. Und die sind alle auch gut gedacht und werden auch gut gemacht. Aber ist die Frage, ob wir strukturell nicht auch Antworten geben können, wie eine Art Think Tank für den ländlichen Raum und gleichzeitig aber auch Transformationsprozesse daraus ableiten, die dann in Modellregionen mal mit all den Erfahrungsübertragungen dann auch stattfinden können, damit man das nicht nur strukturell, sondern auch prozesshaft hinterlegen kann, das Ganze. Und sich auch durchaus von außen mal mutig Beispiele anguckt, wie man zum Beispiel Mobilität in ländlichen Räumen auch anders organisieren könnte.
Auch spannende Ideen. Wir kommen schon fast zum Ende. Das ist ja, bevor wir aber zum Ende kommen, möchte Dirk noch mal was sagen.
Ja, natürlich müssen wir, wenn wir an die strukturellen Dinge rangehen, für ländliche Räume, wir müssen endlich das Thema Digitalisierung ernst nehmen und auch dort über Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sprechen. Da sind wir beim Thema Breitband natürlich eine ganze Ecke weitergekommen in den letzten Jahren. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass das in Hannover, Berlin, Brüssel zum Teil vielleicht, aber das ist ein deutsches Problem, das Thema Mobilfunkanbindung ländlicher Räume noch völlig unterbelichtet ist. Und das ist nicht nur ein Ärgernis, sondern das ist ein Standortnachteil. Und wenn wir über Themen der Zukunft reden, von autonomem Fahren natürlich, aber auch von industriellen Prozessen, von der Smart Factory und so weiter, dann wird das nur mit einer flächendeckenden, sehr guten Mobilfunkanbindung gehen. Und dann, wenn wir über 5G reden, dann sagen wir manchmal in Deutschland oder hier, Entschuldigung, in den ländlichen Räumen, dann werden wir ja mal ganz froh, wenn wir überhaupt mal überall auch an Autobahnen und Bundesstraßen hier eine Mobilfunkanbindung hätten. Also das sind so Themen, aber da muss man sich auch mal als Industrieland fragen, warum ist das nicht wirklich so? Warum liegen wir bei dem Thema Digitalisierung und Mobilfunkanbindung hinter Albanien? Also das wäre so ein Thema. Da reicht aber ein Jahr, glaube ich, in Berlin nicht aus.
Nee, das stimmt. Und wenn wir das alles bewältigt haben, dann kommt ja dann noch die Königsdisziplin, ne? Nämlich die Anwendung. Also in der Industrie habe ich da keine Sorgen, aber um für den Menschen im ländlichen Raum eine stabilere Versorgung herzustellen, in der Medizin, in der Pflege etc., da müssen wir ja nochmal ganz andere Bretter bohren.
Deshalb sagen wir bei uns, bei dem Thema Digitalisierung, also was nützt uns dann das Klavier, wenn wir keine Musik damit machen? Das heißt, wir müssen auch dann fragen, was nützt die Breitbandanbindung oder die Mobilfunkanbindung, wenn ich nicht überlege, wie kann sich die Lebenswirklichkeit und damit auch die Lebensqualität in ländlichen Räumen verändern? Welche Chancen bieten sich in konkreten Anwendungen, zum Beispiel im Bereich Mobilität oder anderes? Und die Frage ist eben, wie nutzen wir diese Chancen? Und gerade mit Blick auf eine junge Generation, die mehr und mehr, so ist meine Wahrnehmung, auch ein positives Bild von ländlichen Räumen hat, weil sie auch Dinge vereinen können oder vereinbaren lassen, die an anderen Stellen so nicht möglich sind, allein das Thema Eigentum. Und da müssen wir eben sehen, und so denken wir sehr intensiv auch im Dialog mit jungen Menschen, wo und wie tangiert es die Lebenswirklichkeit und wie können wir Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen, um ländliche Räume auch zu gestalten dann damit.
Ja, das ist ganz richtig. Wir sagen immer gerne, die Technik ist nicht das Problem.
Das ist ein gestaltbares Instrument, mehr ist es nicht.
Ja, richtig.
Ja, aber die Technik muss natürlich schon da sein. Also ne, ich weiß, was ihr meint, und ich glaube auch, wir brauchen auch eine Strategie, die muss auch vor Ort teilweise entwickelt werden. Was verstehen wir eigentlich unter Smart Cities, was verstehen wir unter Smart Regions? Das ist ja häufig, wir beschäftigen uns ja viel, habe ich den Eindruck, in der Diskussion auch mit Buzzwords. Und dann wird gerne auch von Politik gesagt, so, und das treiben wir nach vorne, meinetwegen Smart Region. Aber was wirklich dahinter sich dahinter versteckt, naja, da habe ich Zweifel, wenn wir jetzt fünf Akteure fragen würden, ob die fünfmal die gleiche Meinung haben. Aber wenn im täglichen Geschäft, und das ist ja heute schon ein Problem, dass das eben uns Betriebe berichten, und mir persönlich geht es dann auch immer so, wie viel Zeit sitze ich im Auto, weil ich hier unterwegs bin, weil es eben, wir könnten ja jetzt auch über den ÖPNV sprechen, aber da ist es ja nicht anders, und ich nicht telefonieren kann oder ich nicht vernünftig stabil am Laptop arbeiten kann, weil ich einfach keinen Mobilfunk habe. Das ist schon ein Ärgernis, was mich 2022 umtreibt, und ich hätte gedacht, das würden wir irgendwann mal in den Griff kriegen.
Ja, wir arbeiten dran, Dirk, alle zusammen.
Natürlich.
Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Schluss, denn so ein Podcast ist ja irgendwie in der Regel auch zeitlich begrenzt. Aber ich habe noch eine letzte Frage an euch. Wir haben uns überlegt, dass wir alle unsere Interviewpartner und Partnerinnen fragen nach einem Überraschungsei, nach einem Landü-Ei. Was hat euch im Kontext ländliche Entwicklung, ländliche Räume wirklich mal besonders beeindruckt und überrascht?
Bei uns gibt es ein schönes Beispiel, was ich gerne zitiere, von einem Unternehmen aus Bad Berleburg, der Firma EJ, wo uns der Chef berichtete, dass er durch den Betrieb gegangen ist und dann mit einem Mitarbeiter gesprochen hat, und der hat gesagt, ich habe jetzt mal gehört, wir sind ja die Region der Weltmarktführer hier in Südwestfalen. Ist das tatsächlich so? Dann lebe ich ja doch nicht am Ende der Welt. Da bin ich aber ganz froh drum.
Eine schöne Erkenntnis, ja. Dirk, hast du auch ein Ü-Ei?
Ach, wahrscheinlich ganz viele so aus der ganzen Zeit, aber ich nehme mal das, was mich immer wieder überrascht und was, wo wir auch überraschen können. Kürzlich noch vom IW aus Köln den Vortrag gehört, dass tatsächlich bei uns in der Grafschaft und im Emsland die Region ist, wo momentan die größten Probleme herrschen, Stellen zu besetzen, also die größte Vakanzzeit, dass wir eine niedrige Arbeitslosenquote haben mit 2, ein bisschen, das wissen wir schon länger. Jetzt sind wir auch in der Statistik leider, muss man ja sagen, vorne für unsere Unternehmen. Aber wenn wir mit Menschen quer durch die Republik sprechen, dann fällt ihnen beim Emsland oder bei der Grafschaft Bentheim, glaube ich, nicht ein, dass hier die Fachkräfte am händeringendsten gesucht werden. Also sicherlich ein Ü-Ei.
Ja, das war aber auch viele Jahre andersrum so, ne? Also das Emsland hat ja wirklich auch in den letzten 30 Jahren rasante Entwicklung genommen, ne? Ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter immer sagte, das Armenhaus der Region.
Ja, und da sind wir wieder bei Narrativen. Sowas setzt sich ja auch fest. Und unser Anspruch, unser Ziel, Bayern war in der Nachkriegszeit auch das Armenhaus Deutschlands. Und die haben sich ja gar nicht mal so schlecht entwickelt, die Kolleginnen und Kollegen dort. Aber vor allen Dingen haben sie es geschafft seit vielen, vielen Jahren, dass man Bayern als vor Kraft strotzend wahrnimmt. Und obwohl Bayern ja auch ein heterogenes Bundesland ist, da, wenn man hinschaut, ich finde toll, was dort passiert ist. Ich finde toll, wie man es vermarktet. Dieses Mir san mir brauchen wir, glaube ich, mehr für die ländlichen Räume insgesamt. Wir können viel mehr als viele denken.
Ja, und das ist doch ein super tolles Schlusswort. Ich danke euch beiden. Also ich glaube, wir könnten auch eine Folge 2 aufnehmen. Da fehlen die Themen auf gar keinen Fall. Mich hätte zum Beispiel noch mal sehr interessiert, was macht ihr denn, wenn es um Fachkräftemangel geht? Kann eure Agentur da auch was bewirken und welche Projekte habt ihr da am Start? Aber wir vertrösten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf eine Folge 2, die wir vielleicht irgendwann machen. Und ich muss leider schon sagen, das war Landaussichten. Heute mit Dirk Lösen von der Ems-Achse und Hubertus Winterberg von der Südwestfalen-Agentur. Und wir haben uns über die Rolle von Regionalagenturen unterhalten. Mein Fazit lautet auf jeden Fall heute, weitermachen, dranbleiben, laut bleiben, damit die ländlichen Räume ein Gesicht bekommen und hoffentlich sogar ein positives Gesicht, wenn wir über die eben besprochenen Narrative sprechen. Ich darf mich für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Landaussichten der AHA. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.